Der alte Bahnhof in Fellheim im Unterallgäu. Erbaut 1860, stillgelegt 1989. Die Züge von Kempten Richtung Memmingen rauschen durch den einstigen Bahnhof und am Ort vorbei. Die Farbe ist längst abgeblättert, die Anlagen rundherum vom Grün überwuchert.
Beim Fellheimer Bahnhof ist es so, dass er aus dem 19. Jahrhundert eben kommt und einfach ein schönes Beispiel von ländlicher Industrialisierung oder von ländlichem Wirtschaftsaufschwung ist. Also so mit einem königlichen Privileg, einer tollen Architektur und steht so ein bisschen für diesen ländlichen Aufschwung, dass man eben versucht, das Land, das Holz, das Vieh, die Milch, die Produkte, dass man die eben über die Bahn zur Verfügung stellt.
Veronika Heilmannseder stammt aus Fellheim. Sie lebt heute in der Nähe von Kempten, ist in Fellheim aber noch immer fest verwurzelt. Mit Hilfe der Historikerin ist aus dem stillgelegten und langsam vor sich hin verfallenden Bahnhofsgebäude in jüngster Zeit ein lebendiger Erinnerungsort geworden. Die alten Mauern haben viel gesehen.
Ein jüdischer Händler hatte hier so einen kleinen Marktstand und hat hier seine Waren verkauft, genauso wie hier über Jahrzehnte die Kinder zur Schule gefahren sind. Alle, die Dorfkinder, mussten hier rausrennen, wahrscheinlich in den meisten Fällen, und schnell den Zug erwischen und zur Schule in die Kreisstadt fahren. Und das ist, was diesen Bahnhof irgendwie auszeichnet, diese große Vielfalt und diese große Schatztruhe an Normalität, verbunden mit diesem einen Zivilisationsbruch, dass eben Menschen zu einer systematischen Ermordung hier durch die Sperre laufen mussten.
Nicht nur der Bahnhof hat eine bewegte Geschichte, auch der Ort Fellheim. Einerseits ist es ein Dorf, wie es viele gibt in Schwaben. Und doch auch wieder nicht. Ab etwa 1670 leben zahlreiche jüdische Familien dort. Sie sind ein fester Bestandteil des Ortes, arbeiten als Händler und Handwerker. Die jüdische Gemeinde baut in ihrem Ortsteil eine große Synagoge. Eine Kirche gibt es lange Zeit dort nicht. Die christlichen Fellheimer Familien müssen bis 1960 zum Gottesdienst in die Kirche der Nachbargemeinde gehen.
Fellheim hat ja durch diese jüdisch-christliche Doppelstruktur über Jahrhunderte eh schon eine sehr interessante Geschichte und auch eine sehr interessante Verwaltung. Also es waren eigentlich über lange Jahre zwei Gemeinden mit zwei Gemeindevorstehern, auch zum Teil mit zwei Schulen. Aber seit dem 20. Jahrhundert ist es im Wesentlichen zusammengewachsen. Das ist dann 1942 ein tatsächlicher Bruch, auch mit dieser lange gelebten gemeinsamen Nachbarschaft, dass man die Menschen, wenn sie nicht schon irgendwie fliehen konnten, dann tatsächlich in die Vernichtungslager bringt.
Das Nazi-Gift macht auch vor Fellheim nicht Halt. Die Synagoge wird 1938 verwüstet. Auch jüdische Geschäfte im direkten Umfeld werden von NS-Schergen überfallen. Rosa Denzel hat ihre Kindheit nur wenige Häuser von der Synagoge entfernt verbracht. Sie ist im März 1929 geboren. Sie kann sich noch gut an jüdische Gebetszeremonien in der Synagoge erinnern, die sie nicht verstanden hat. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Sie haben die kleine Rosa einfach fasziniert. Und dann kommt die Nacht vom 10. November.
Wir haben ja so nah dort gewohnt und haben aber nichts gehört. In der Früh, wie ich in der Schule bin, das war alles irgendwie in Aufruhr und aufgeregt und überall sind leer gestanden. Und dann hat man gesagt, ja, die Synagoge hat man die Nacht kaputt gemacht. Was uns natürlich beeindruckt hat, das war das Haus nebenan. Und wie das ausgesehen hat, also das werde ich nie vergessen. Damals hat ja die ganzen Lebensmittel waren ja offen. Essig, alles am Boden, dann Bettfedern von aufgeschlitzten Betten, Bonbon, was für uns Kinder das Höchste war, die waren auch da drin gefärbt. Also das war ganz, ganz schlimm.
Es ist nicht einfach, zum Nationalsozialismus auf dem Land zu arbeiten. Warum fragt man da jetzt nach? Und das ist doch gut und das war doch gestern. Aber trotzdem ist es ja was, was uns als Region auszeichnet. Identität ist ein zu großes Wort, aber was uns irgendwie als Menschen, als Region, als eine Gesellschaft, die hier lebt, die irgendwie doch miteinander verwoben ist, was uns zu dem macht, wie wir halt hier sind.
Aus dem Ort Fellheim hat sich, was man bisher weiß, niemand am November-Pogrom beteiligt. Obwohl sich auch in Fellheim seit 1932 eine NSDAP-Ortsgruppe findet. Die brutalen NS-Trupps stammen aus den Nachbarorten Boos und Memmingen. In Fellheim selbst sind nicht nur die Kinder fassungslos über die Verwüstungen. So erzählt man sich in der Familie von Kerstin.
Also sie hat erzählt, Tante Maya, auch, dass sie nach der Reichskristallnacht war, ja, das auch da und hat bewacht, dass die Juden eben nicht mehr in die Synagoge durften. Und vor denen ist sie wohl mal hingestanden und hat ihn gefragt, ob er sich eigentlich jetzt schämen tät, was er da tut. Also die hat schon echt, die hat echt Mumm gehabt, die Frau, muss man wirklich sagen. Das war schon toll.
Ein schon 1938 nicht mehr ganz ungefährlicher Akt, erinnert sich auch Rosa Denzel. Das Gedächtnis der heute 96-Jährigen ist phänomenal. Es scheint so, als bräuchte sie nur ein Stichwort, um die entsprechende Schublade in ihren Erinnerungen zu öffnen.
Vor 38 war eine alte Frau, die hat gegenüber von der Synagoge gewohnt. Und die hat jeden Tag bei uns, ich weiß heute noch nicht, was die dort damit gemacht hat, jeden Tag am Vormittag bei uns, so einem kleinen Eimerle, warmes Wasser geholt. Aber wie das war mit der Synagoge, dann war das rum. Man hat sich nicht mehr trauen dürfen. Es hat ja Eimerle gegeben, die da aufgepasst haben. Und das war ja dann Herbst, war ja früh dunkel. Und hat man dann ausgemacht, haben wir es in einer Milchkanne, immer Wasser vor der Tür stellen und ein Holz dazu. Wenn es dunkel war, schnell klopfen und wegspringen.
Pass auf, dass dich niemand sieht, haben ihr ihre Eltern immer wieder eingeschärft. Rosa Denzel und Kerstin, die ihren Nachnamen nicht öffentlich nennen möchte, treffen sich an einem Sonntagnachmittag mit etlichen anderen Besuchern aus dem ganzen Allgäu im Bahnhof Fellheim. Beim Erzählcafé. Es ist Teil des Projekts Butter, Vieh, Vernichtung. Ein Geschichtsprojekt, mit dem Veronika Heilmannseder herausarbeiten will, wie sehr die NS-Ideologie das ländliche Leben durchdrungen hat. Und wie überlebenswichtig eine funktionierende Landwirtschaft für die Nationalsozialisten war.
Die hierher gekommen sind, unfreiwillig, dass man die dann eben zum Arbeiten.
Das Erzählcafé soll dabei helfen. Ein kleiner, vertrauter Rahmen, in dem es Heilmannseder darum geht, ins Gespräch zu kommen, einander zuzuhören, Geschichten und Erinnerungen auszutauschen, ohne zu bewerten, wohl aber, wenn nötig, mit einer Einordnung durch die Historikerin ergänzt. Denn allzu oft werden Geschichten geschönt weitergegeben, die dunklen Schatten weggelassen. Um das offene Erinnern im Erzählcafé möglich zu machen, liegt das Reportermikrofon nur unauffällig am Rand des Raums. Auch die Geschichtswissenschaftlerin erfährt hier noch neue Details. Anknüpfend an die Erzählung über den 1938 völlig zerstörten jüdischen Lebensmittelladen fragt sie.
Die haben dann aber ja nach 38 den Laden zumachen müssen.
Ja, da war nichts mehr.
Von was haben die gelebt?
Da war nichts mehr.
Also 1942 sind die zwei, der Paula und Samuel Hess haben die geheißen, ja hier über diesen Bahnhof dann deportiert worden. Und das sind 4 Jahre. Und ist wie unvorstellbar. Wie haben die das gemacht?
Ich weiß halt von der Oma und von der Tante Maya, dass eben unsere Uroma, und die sind dann eben halt ins Riesenhaus, um sich zu schützen und auch aus der hat dann eben auch mit Lebensmitteln versorgt. Also das war schon möglich, da auch irgendwie.
Die jüdischen Familien sind also zunächst in die Wälder an der Iller geflohen und dort von Fellheimern heimlich versorgt worden. Später kehren sie in den Ort zurück. Viele sind der Meinung, es sind schlimme Zeiten, aber es wird ihnen hier nichts passieren. Sie sind doch Teil des Dorfes. Doch 1942 werden auch sie von Polizisten in Zivil an den Bahnhof begleitet und über Memmingen und München in den Tod geschickt. Im Erzählcafé kommt Veronika Heilmannseder auf den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in der Landwirtschaft zu sprechen. Schon vor Kriegsbeginn hat das NS-Regime Ausländer angeworben. Nach 1939 werden sie vor allem in Osteuropa entführt und nach Deutschland verbracht. Nur wenige werden auf den Höfen gut behandelt. Das Regime erlässt strenge Vorgaben. Kriegsgefangene waren in zentralen Lagern untergebracht. Zwangsarbeiter mussten auf den Höfen leben und dort versorgt werden.
Ich habe es falsch verstanden. Klar, können Sie sich erinnern an diese Richtlinie, dass man mit Polen nicht am gleichen Tisch?
Also, es war ein großer Unterschied zwischen Polen und Franzosen. Erstens die Franzosen, die waren ja dann unter Bewachung, sind auch uns wieder in ihr Quartier mit Bewachung und die Polen, die haben ja ein bisschen im Hof gelegen. Und es war eine ganz andere Mentalität. die waren von Anfang weg etwas rauer in ihrer ganzen Art. Die Franzosen, die waren immer ein bisschen feiner. Aber dieser kleine Flirt hat trotzdem noch gereicht. Mhm. Und da war dann so, also vielleicht ein bisschen mehr wie ein Flirt mit einer Frau. Und der eigene Mann hat sie dann gezeigt.
Der eigene Mann?
Die, ja, ja. Weil er ja Parteigenosse war und der Franzose war ja ein Feind. Mhm. Und hat sie angezeigt und war sie 2 Jahre im Gefängnis.
Diese Erzählgeschichten oder diese Erinnerungsschichten, ja, von Alltag und eben Vernichtung oder von dem, was eben dann nicht alltäglich war, das lässt sich bei diesem kleinen Dorf sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das macht es auch sehr anschaulich, was eigentlich das Monströse dieser Zeit war. Ja, dass unter diesem Deckmantel von Normalität und von Heimat und von Idylle und die Nationalsozialisten haben die typischen Feste dann ja auch so stilisiert, den Maitanz und den Erntedank und so, dass unter diesem Heimataspekt ein ungeheures Verbrechen stattfindet. Das kann man in Fernheim sehr gut nachvollziehen.
Das NS-Unrecht hat die Gesellschaft vergiftet, im Großen wie im Kleinen. Selbst vor der eigenen Familie macht es nicht Halt. Hat sich eine deutsche Frau gar in einen Zwangsarbeiter verliebt, muss sie um ihr Leben fürchten. Ein Beispiel aus Wolfertschwenden, ebenfalls im Unterallgäu. Anna ist 19, als sie 1940 ihr Herz an den polnischen Zwangsarbeiter Henryk verliert. 1943 bringt sie eine gemeinsame Tochter zur Welt. Das Paar wird denunziert und beide landen im Konzentrationslager. Henryk kommt nach Dachau, Anna wird ins Frauen-KZ nach Ravensbrück gebracht. Um das Kind kümmern sich die Großeltern. Anna und Henryk überleben und heiraten nach Ende des Krieges. Mehr als 13 Millionen Menschen sind bis 1945 zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden. Die Bauernhöfe sind seit 1933 längst dem Reichsnährstand unterstellt, die Betriebe systematisch erfasst. Die Allgäuer müssen mit ihrer Milchproduktion den Nachschub an Käse und Butter für die Bevölkerung und vor allem die Frontsoldaten gewährleisten. Weil aber viele Landwirte als Soldaten gebraucht werden, zieht man sie von den Höfen ab. Und je treuer der Hof der NS-Ideologie folgt, desto besser wird er mit Zwangsarbeitern versorgt. Die Allgäuhallen in Kempten. Errichtet Ende 1920, Anfang 1930. Der damalige Oberbürgermeister Otto Merkt will mit diesen 2 Hallen die Bedeutung der Stadt für die Allgäuer Landwirtschaft untermauern und ausbauen. Kempten soll zum milchwirtschaftlichen Zentrum der Region werden. Südlich der Innenstadt, auf einer Anhöhe, oberhalb der Iller, sollen die wichtigen Vieh- und Zuchtschauen stattfinden. Was auch so geschieht. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs und auch wieder danach. Erst 2022 endet die Ära der aktiven Nutzung durch die Allgäuer Herdebuchgesellschaft und den Zuchtverband. Noch heute sind in der sogenannten Kälberhalle die Wände deshalb gekachelt. In engen Abständen sind massive Anbinderinge in der Mauer eingelassen. Futterrinnen auf der einen, Kotrinnen auf der anderen Seite. Ein ganz spezieller Geruch hängt in der Luft. Es riecht nicht nach Stall und doch streng. Auf der Freifläche vor den 2 Gebäuden wird um 1930 ein Sportgelände angelegt. Heute ein öffentlicher Parkplatz. Die Hallen sind untrennbar mit der NS-Geschichte der Allgäuer Stadt verbunden.
Auch hier noch der Auftakt, bevor es eigentlich losgeht. Hitler war 1932 im Juli, am 30. Juli hier. Vor dieser Halle, da vorne auf dem Platz, wurde zugejubelt, sind Leute aus Vorarlberg zum Teil angereist, um hier diesen Wahlkampfauftritt zu sehen. Das zeigt diese Massenmobilisierung, die die NS-Propaganda ja wirklich auch zur bitteren Perfektion hier getrieben hat. Und die Leute sind begeistert. Und das ist unvorstellbar aus der Sicht, was dann danach passiert ist, aber das war hier 1932 den Leuten ja gar nicht bewusst.
Der Kulturwissenschaftler Roman Tischberger steht in der Kälberhalle vor einem großformatigen Bild, das eine jubelnde, Arme in die Höhe reckende Menge zeigt. Tischberger hat den wissenschaftlichen Part des Projekts Butterviehvernichtung übernommen und dafür zahlreiche Archive durchforstet. Auf der Suche nach Dokumenten, die die systematische Erfassung der Landwirtschaft durch das NS-Regime belegen.
Beispielsweise aus Wolfert-Schwenden wissen wir das, aus Sulzberg wissen wir das, aus Dietmannsried wissen wir das. Da gibt es Bestände, die ganz, ganz kleinteilig die Arbeit oder die Vorgaben des Reichsnährstandes, also dieser übergeordneten Landwirtschaftsorganisation, zeigen. Wie viele Bauern mussten abliefern? Welche Zwangsarbeiten denn waren denn auf den Höfen vor Ort? Sie geben uns heute einen Einblick, wie das System damals funktioniert hat, wie der Nationalsozialismus die Landwirtschaft als Planwirtschaft verstanden hat, damit das Deutsche Reich Krieg führen kann. Dafür haben sie die Bauern gebraucht.
Und wie motiviert man Menschen? Indem man sie hofiert und ihnen das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Blut und Boden, das konnte die NS-Propaganda. Beispiel Erntedank.
Es hat während der NS-Zeit in den 30er Jahren sowohl ein großes Reichserntedankfest gegeben auf dem Bückeberg bei Hannover, aber es wurde gleichzeitig am selben Tag, Anfang Oktober, in den ganzen Gemeinden des Deutschen Reiches, auch im Allgäu, auch kleine Erntedankfeste gefeiert. Die große Hitlerrede vom Bückeberg wurde übertragen. Es gab Programme, die letztendlich diese Ideologie über dieses Fest vermittelt haben, um den Bauernstand, um die Landwirte mit Prestige auch aufzuladen und zu sagen, ihr seid wichtig für die Versorgung des Deutschen Reiches.
Und die Bauern brauchen Arbeiter, um die Höfe in gewohntem Umfang bewirtschaften zu können. Zunächst richten die Nationalsozialisten in den Allgäuhallen ein Lager für Zwangsarbeiter ein. Eine Art Sklavenumschlagplatz. Die verschleppten Menschen werden nach Kempten gebracht und von dort aus auf Allgäuer Bauernhöfe verteilt. Bald schon folgt der nächste Schritt.
1932 der ganze heutige Parkplatz voller Menschen, die Adolf Hitler zujubeln. 10 Jahre später kippt es in eine ganz andere Richtung, dass man dann eben, als die Städte mehr und mehr durch den Krieg Angriffen ausgesetzt sind, dass die Firmen, die vor allen Dingen in der Rüstungsindustrie tätig waren, dass die eben überlegen, wo könnten wir denn hin, dass wir weiterhin Rüstungsgut fertigen können. Und die KZ-Verwaltung von Dachau nutzt die Halle dann eben, um eine Außenstelle von Dachau aufzubauen, ergänzt durch dieses sogenannte Ostarbeiterlager, was eben auf dem Parkplatz aufgebaut wurde.
1944 denkt also keiner mehr an eine propagandistische Vieh- und Zuchtschau. In den einstigen Viehhallen wird ein Außenlager des KZ Dachau eingerichtet, mit bis zu 600 Menschen, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.
Der authentische Ort ist der authentische Ort. Ja, also der macht es auch so spannend. Wir haben es gefühlt in dieser Halle. Wir saßen 1,5 Stunden in der Halle. Mir ist unglaublich ungemütlich kalt und nass kalt. Und wenn es im Winter Minusgrade hat, kann man sich vorstellen, wie die Zwangsarbeiter, es waren Männer, gefroren haben müssen.
Sonja Begalke wärmt sich vor der Tür der Kälberhalle in der Sonne wieder etwas auf. Die Historikerin vertritt die Bundesstiftung EVZ Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Sie finanziert das Allgäuer Geschichtsprojekt. Trotz des eigentlich herbstlich warmen Septembertages ist es kalt und zugig in der Halle. Roman Tischberger trägt einen Rollkragenpullover.
Dieses KZ-Gelände hier mit einer Ausstellung zu bespielen, ist wirklich was Außergewöhnliches. Es ist das erste Mal, dass es geschieht. Und wir haben hier eben diesen doppelten Ort. Einerseits das KZ-Außenlager, den Raum des KZ-Außenlagers und die ursprünglich erbaute Tierzuchthalle, die hier in diesem Thema Nationalsozialismus und Landwirtschaft im Allgäu sich spiegelt. Und deswegen ist es einfach ein besonderer Ort mit einer sehr, sehr wichtigen Ausstellung.
Diese Ausstellung ist das sichtbare Ergebnis des Projekts Butterviehvernichtung. Rund ein Jahr lang hatte das Team Zeit, um die Archive zu sichten, um die Workshops, wie zum Beispiel das Erzählcafé oder auch einen Film-, Foto- und Schreibworkshop in Fellheim auf die Beine zu stellen. Ein Künstler hat eigens ein Musikstück komponiert, das sich an der Musik dieser Zeit, der 1930er und 40er Jahre, orientiert. Gemeinsam mit einer Gruppe aus Hobbymusikern hat er es eingeübt. Im Rhythmus der Gleichschaltung lautet der Titel. Auch eine Möglichkeit, sich dieser Thematik zu nähern. Ohne Pathos, aber mit großem Interesse. Der Filmworkshop hat Zeitzeugen interviewt. Wieder mit dabei Rosa Denzel. Aber auch der ehemalige Bundesminister und CSU-Politiker Theo Weigel, geboren 1939. Gerade dieser offene Ansatz hat dafür gesorgt, dass das Projekt von der Stiftung EVZ Erinnerung, Verantwortung, Zukunft gefördert wird. Sonja Begalke ist überzeugt, so gut wie jede Familie kann etwas beitragen.
Das Wichtige ist das partizipative Moment, also dass man mitmacht. Dass alle aufgerufen sind, wir können historisch forschen vor der eigenen Haustür. Was hat sich auf meinem Bauernhof in meiner Familie zugetragen? Kenne ich noch Leute? Kann ich noch jemanden interviewen? Gibt es vielleicht noch Überlebende? Dass man auf dem eigenen Dachboden im Keller noch mal guckt, gibt es da vielleicht irgendwelche Fotoalben, die da rumschlummern, die ich dem Projekt zur Verfügung stellen kann?
Die Erinnerungswand soll weiter wachsen, wünschen sich die Ausstellungsmacher. Bis jetzt haben sie unerwartet viel Zuspruch erhalten. Zahlreiche Bilder, eine große Sammlung von weit über 1000 sehr persönlichen Feldpostbriefen, alle geschrieben von jungen Soldaten im Schützengraben. Nicht alle waren für das Regime. Ihre Zeilen ermöglichen den unverfälschten Blick in das Geschick einer Allgäuer Familie in der NS-Zeit. Es scheint fast so, als hätten die Menschen nur darauf gewartet, dass ihnen 80 Jahre später die Möglichkeit eröffnet wird, sich einzubringen und von ihren Familiengeschichten zu erzählen. Indem man ihnen zuhört, ohne Schuld zuzuweisen. Veronika Heilmannseder hat festgestellt,
dass sehr viele Menschen gern erzählen würden und dass sie oft im Erzählen merken, sie können noch mehr oder anders erzählen, als sie im ersten Moment vielleicht gedacht haben. Und wenn man sich dann auf sowas einlässt und wenn man auch miteinander relativ wertfrei erstmal ins Gespräch geht, dann kommen oft Erzählschichten, die über das Anekdotische hinausgehen. Und dann wird es auch für die Nachfahren oder für die Menschen, die was erzählen wollen, nochmal spannend, weil sie sich vielleicht doch plötzlich trauen, was auszusprechen, was sie in ihrem Inneren schon lange bewegen, vielleicht auch nicht trauen. Was war in meiner Familie eigentlich los? Was ist das Schicksal?
Besonders die direkten offenen Gespräche machen es so wertvoll. Auch Heilmannseder hat mehr über ihren Heimatort Fellheim und ihre Familiengeschichte erfahren. Das ist es, was den Erfolg ausmacht, glaubt sie. Die lokale Verankerung.
Oft ist es in den Veranstaltungen, wenn so kleine, wie wir sagen, Erinnerungsräume entstehen, so Gruppen, wo man sich eben austauscht, dass dann die Menschen, die da sind, überrascht sind, wie viel sie eigentlich wissen. Dass sie untereinander in einem Austausch stehen, der für sie auch was Befriedigendes hat. Meine Inhalte, meine Erinnerungen sind was wert.
Nach Ende der Workshops gehen die Gäste noch lange nicht heim. Sie stehen in kleinen Gruppen beisammen, tauschen mitunter auch Telefonnummern aus, wollen das Gehörte noch nicht so schnell loslassen. Elfriede zum Beispiel treibt eine Frage um.
Weil unter Umständen war bei meiner Großmutter auch Leute im Einsatz. Aber es ist nie was erzählt worden. Und das würde mich aber interessieren. Das sind die persönlichen, noch persönlichen Begegnungen. Und die Augenzeugen, die sterben einfach leider langsam aus.
Über die NS-Zeit in ihrer Familie weiß aber auch sie kaum etwas, was sie heute bedauert. Fragen kann sie niemanden mehr. Deshalb sind die Zeitzeugenberichte so unglaublich wertvoll, betont sie. Auch Kerstin plaudert noch nach dem Erzählcafé mit der 96-jährigen Rosa Denzel und ihrer 84-jährigen Freundin Renate.
Ich meine, das gibt einem doch zu denken. Es ist doch zurzeit so viel gerade in der Welt, was passiert. Da denkst du, oh Gott, bitte nicht wieder.
Man müsste jetzt halt da vielleicht ein wenig überlegen, dass man am Anfang da gleich ein bisschen Bremse oder Kürzeltreter oder irgendwie. Das sind jetzt halt meine Gedanken, gell? Das sind alte Gedanken. Man weiß nicht, ob das gerade noch richtig ist, was ich jetzt denke.
Das sind absolut aktuelle Gedanken für mich. Und meine Großtante, die hat erst zu meiner Mama gesagt, wenn sie der Höcke reden hört, hört sie, der Göbbel ist. Und das macht ihr unfassbar große Angst. Und ich meine, wir können es nur von euch hören und draus lernen.
Dabei hilft der persönliche Kontakt in den Workshops. Und die Ausstellung in der Kälberhalle in Kempten. Der Schau soll es gelingen, den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, wie der Nationalsozialismus bis ins letzte Detail das Leben bestimmt hat. Sei es mit dem Blick auf die Familie, in der schon die Kleinsten mit der rassistischen Ideologie geimpft wurden, sei es durch die NS-Heimattümelei und die damit verbundene Umdeutung des Familienbildes. Auch die nationalsozialistische Umbildung der Landwirtschaft wird thematisiert, die verbunden war mit rigorosen Auflagen für die Bauern, durch strikte Erntevorgaben oder auch den vermehrten Einsatz von Düngemitteln. Die Ausstellung ist zwar eine regionale Nahaufnahme, aber was fürs Allgäu gilt, ist auf ganz Bayern übertragbar.
Es ist hier genauso für Leute aus dem Bayerischen Wald interessant wie für Niederbayern. Die Kornkammer Bayerns, auch da war das so. Wir haben ein, zwei Beispiele eben auch aus Getreidebetrieben rein. Es gibt Vorgaben für die ländliche Produktion. Es gibt die Erfassung der Betriebe, die Hofkarten, also Hofkarten sozusagen der Personalausweis des Bauernhofs. Das ist nichts, was hier regional begrenzt ist, sondern das ist eine Grundmaßnahme. Und auch die Fragen Erbgesundheitslehre, Rassismus, Zwangsarbeitereinsatz, also das ist ja ein flächendeckendes Phänomen, was wir jetzt hier an sehr deutlichen Beispielen eben veranschaulichen konnten.
Und geht es nach Veronika Heilmanns-Eder, endet die Arbeit nicht mit der Ausstellung. Es warten noch viele Geschichten, die erzählt werden wollen.